Nach den rasanten Zinserhöhungen der Notenbanken zeigen sich jetzt mehr und mehr die Folgen. Der Stress im Finanzsystem steigt, Banken verschärfen ihre Kreditkonditionen und eine Rezession zeichnet sich ab. Was kommt da auf uns zu? Darüber möchte ich jetzt sprechen mit Ralf Boxmüller, Partner bei der PSM Vermögensverwaltung in Grünwald bei München. Und damit willkommen zu einem neuen Interview bei Reni will Rendite. Hallo Herr Boxmüller, schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank, Herr Schömann-Fink.
Ich hatte es in meiner Anmoderation gesagt, der Stress im Finanzsystem steigt. Haben die Notenbanken mit ihren Zinserhöhungen übertrieben?
Sie haben auf jeden Fall übertrieben, vor allen Dingen im Hinblick auf die Geschwindigkeit der Zinserhöhungen. Denn es gibt keinen historischen Vergleich, wie die Zinserhöhungen diesmal abgelaufen sind. Und das ist ja, wie gesagt, besonders gefährlich diesmal, weil die Weltverschuldung, wie ich beim letzten Interview im Juli sagte, auf neue Höchstkurse gestiegen ist. Das heißt, im Gegensatz zur letzten Finanzkrise, wo wir Ende 2007 mit ungefähr 170 Billionen Weltverschuldung konfrontiert waren, sind das jetzt fast 340 Billionen, also in etwa das Doppelte der letzten 15 Jahre. Und wenn Sie in einen solchen Verschuldungsluftballon die Zinsen in derartiger Geschwindigkeit anheben, dann ist es nur eine Frage der Zeit, dass es zu systemischen Problemen kommt. Es hat uns bei PSM ohnehin gewundert, dass das nicht bereits im letzten Jahr geschehen ist. Aber wie gesagt, manchmal brauchen die Dinge etwas mehr Zeit. Und jetzt haben wir im Grunde genommen die ersten, sagen wir mal, mittleren Bankenprobleme bekommen. Und es wird natürlich jetzt noch weitere geben. Davon ist sehr sicher auszugehen.
Meinen Sie, die Notenbanken haben diese Kollateralschäden ihrer Zinserhöhungen kommen sehen, beziehungsweise in Kauf genommen?
So wie es aussieht, haben sie wohl nicht kommen sehen, denn es war ja fast ein eisernes Gesetz, dass man im Zuge der letzten Finanzkrise sich gesagt hat, dass man keine weiteren Banken mittlerer und größerer Größe pleite gehen lassen kann. Dass es dazu gekommen ist, dass Banken jetzt wieder Probleme haben, ist fast vorhersehbar gewesen, einfach deshalb, weil sie sich in großem Ausmaß in Hypothekenanleihen und in Staatsanleihen engagiert haben. Und die natürlich durch die Zinserhöhung massiv an Wert verloren haben. Jetzt muss man dazu sagen, die Pleite der SVB Financial ist natürlich auch ein Symbol der Zeit, nämlich der Tatsache, dass die sozialen Medien in einer unglaublichen Geschwindigkeit heute Fehlallokationen aufdecken. Und die SVB wäre wahrscheinlich heute noch nicht pleite, würde es die sozialen Medien nicht geben. Denn die haben mit einer unglaublichen Geschwindigkeit die Probleme sozusagen hochkochen lassen. Und der zweite Effekt, den wir auch verstärkt im Vergleich zu 2008 haben, ist das Online-Banking, wo jeder im Grunde genommen innerhalb von Sekunden sein Geld bei einer Bank abziehen kann und theoretisch auf eine andere Bank, auf ein anderes Konto überweisen.
Genau, also man muss quasi gar nicht mehr Schlange stehen für den Bankrun, sondern man macht das quasi von zu Hause aus.
Ganz genau, genau. Und das ist natürlich schon ein nicht ungefährliches Phänomen, was das auch etwas unberechenbarer macht im Vergleich zur letzten Finanzkrise. Ganz einfach deshalb, weil alles aufs Vertrauen ankommt. Nicht nur bei den Banken, sondern generell im Leben kommt unglaublich viel auf Vertrauen an. Und wenn das Vertrauen heute verloren geht, kann durch den Impuls und die Schnelligkeit der sozialen Medien, können auch entsprechende Bankpleiten innerhalb von wenigen Tagen, teilweise von Stunden geschehen. Deswegen muss man unglaublich vorsichtig sein im Hinblick auf die Notenbanken, im Hinblick auf die Regierung, auf die Äußerungen, die man tätigt, damit man das Verbraucher- oder das ist einfach das Konsumenten- und Verbrauchervertrauen und das Bankenvertrauen der Menschen nicht aufs Spiel setzt.
Haben wir ja auch bei der Credit Suisse gesehen, als dann eine etwas missverständliche Äußerung des Großaktionärs kam, die dann sofort so ausgelegt wurde, als hätte er das Vertrauen verloren.
Absolut, absolut. Und man sieht auch im Übrigen, dass es sehr, sehr schwierig ist, verbal das Vertrauen dann nochmal herzustellen, wenn es angeschlagen ist. Deswegen wird man sehr vorsichtig sein müssen und auch in den nächsten Monaten eben ja, sehr vorsichtig auch formulieren müssen von Seiten der Notenbank und der Regierungen, speziell auch zu Einzelbanken und so weiter, muss man sehr, sehr vorsichtig sein.
Ich bin etwas überrascht, dass Sie sagen, dass die Notenbanken das nicht haben kommen sehen. Das ist ja schon fast ein bisschen peinlich, oder? Ich meine, wenn man so die Zinsen erhöht, dann muss man doch irgendwie darauf gefasst sein, dass da irgendwas passiert.
Sie haben schon beide gesagt, dass notfalls eine Rezession in Kauf genommen wird, tatsächlich. Paul hat es ja auch sehr, sehr ausdrücklich zur Sprache gebracht, dass er im Zweifel durchaus damit rechnet, dass es zu rezessiven Tendenzen der Wirtschaft kommen kann.
Das ist das Naheliegendste, sagen wir mal
so. Das ist das Naheliegendste, aber dass sich das also relativ zügig schon wieder in eine sagen wir, beginnende Bankenkrise transformiert. Ich glaube, das hat er nicht gesehen. Der Hauptfehler der Notenbanken lag ja darin, dass sie im Zuge der Covid-Krise die Zinsen massiv auf Null und Minus gesenkt haben und damit natürlich dann eine riesige Spekulation, die schon seit 2004 lief.
Na, das ging ja schon vorher los, ne, dass die Zinsen so extrem
negativ waren. In fast allen Anlageklassen, in Kunst, in Aktien, in Anleihen, in Oldtimern und so weiter. Alle Preise sind durch die Hecke gegangen, durch eben jahrelange Nullzinsen und eben dadurch die Möglichkeit, sich sehr, sehr niedrig in Anführungsstrichen zu verschulden. Das kann man auch in den Immobilienmärkten weltweit beobachten, die ja auch jahrelang euphorisch gestiegen sind, weil man einfach für dieses Fremdkapital nichts bezahlt hat. So haben auch viele Leute und Familien sich Immobilien gekauft, ganz einfach deshalb, weil die Finanzierung nahezu nichts kostete. Aber auch da sind die Zeiten natürlich jetzt vorbei. Im Übrigen auch ein ganz gewichtiges Problem für die Banken, der Immobilienbereich und auch der Gewerbeimmobilienbereich in den USA. Der wird auch dazu führen, dass sich da die Bankenprobleme nochmal verschärfen.
Genau, da gehen wir vielleicht gleich nochmal drauf ein, was sich da noch so abzeichnet, was da noch so unter der Oberfläche schlummert. Ich wollte nochmal auf einen anderen Punkt eingehen. Sie hatten ja gesagt, die Notenbanken haben halt massiv die Zinsen erhöht. Das hätte man besser nicht so machen sollen. Aber hatten Sie denn eine andere Wahl angesichts dieser Teuerungsraten, die ja wirklich massiv angestiegen sind?
Das Problem war nicht, die Zinsen zu erhöhen, sondern das Problem war, das viel zu spät zu tun. Das heißt also, die Inflation war ja bereits vor dem Einmarsch der Russen im März letzten Jahres in die Ukraine, war die Inflation ja schon Ende des Jahres 2021 in den USA bei 6,1%. Und trotzdem hat man gewartet bis zum März 2022, um die Zinsen zu erhöhen. Und die Europäische Zentralbank hat noch viel, viel länger in Anführungsstrichen geschlafen. Und beide haben aus dieser Rückenlage, in die sie da geraten sind, dann umso mehr und umso heftiger in immer kürzeren Abständen die Zinsen dramatisch nach oben geschoben. Und das ist der eigentliche Fehler. Also erst sozusagen die Situation falsch zu beurteilen und dann in kurzer Zeit das nachholen zu wollen, was man eigentlich antizipativ hätte tun können und tun müssen. Und jetzt ist natürlich einfach die Situation die, man hat die Zinsen so stark und so schnell erhöht, dass es eben zwangsläufig in einem System, was mit 340 Billionen weltweit verschuldet ist, dass es da zu Schuldnerausfällen, zu Kurskorrekturen, zu Kursverlusten massiver Art kommt. Das ist ja im Grunde genommen klar. Und man hat es ja auch gesehen, 2022 war das schlechteste Anlegerjahr, ich glaube, seit über 100 Jahren. Und insgesamt auch das schlechteste Finanzjahr seit über 150 Jahren mit insgesamt knapp 35.000 Milliarden Verlusten. Also da haben die Notenbanken schon ganze Arbeit geleistet.
Gut, sie mussten ja irgendwas tun, ne? Es konnte ja nicht irgendwie so
weitergehen.
Sie mussten
in jedem Fall was tun, das ist schon klar. Nur es war nicht ungefährlich, einfach jetzt das nachholen zu wollen in kurzer Zeit, was man vorher versäumt hat. Die Geschwindigkeit ist das, was es eben ausmacht und was dann auch die Reaktionsfähigkeit der Marktteilnehmer natürlich etwas herausfordert, sage ich mal.
Also wäre es sozusagen besser gewesen, wenn man schon den Anfang verschlafen hat, einmal so einen Aufschlag zu machen, irgendwie 0,75 Prozentpunkte, ja. Und um irgendwie deutlich zu machen, ja, wir sind jetzt da, und dann aber halt in kleineren Schritten nach oben zu gehen.
Ganz genau, und dann eben auch mal ein bisschen der ganzen Sache Zeit zu geben, zu schauen, was bewirken denn eigentlich unsere Zinserhöhungen. Ne?
Das haben wir gar nicht getan, sondern einfach immer weiter erhöht, quasi, weil es immer diesen hohen Raten, also diesen hohen Inflationsraten ist man hinterhergelaufen sozusagen.
Völlig richtig. Nun hat eben, dann das wissen eigentlich die Notenbanken ja, dass die Zinserhöhungen normalerweise einen zeitlichen Vorlaufeffekt von, ich sag mal, mindestens 12, eher um die 18 Monate haben. Das heißt, man kann nicht davon ausgehen, dass wenn man unmittelbar die Zinsen erhöht, dass dann gleich unmittelbar die Inflation schon zurückgeht. Und nur weil die Inflation eben noch nicht zurückgegangen ist, immer weiter zu erhöhen, immer schneller zu erhöhen, das ist ja genau das, was ich bei dem Interview im Juli letzten Jahres sagte, als ich im Grunde genommen davor gewarnt habe und gehofft habe, dass die Notenbanken ihr Inflationsziel von 2% nicht tatsächlich unbedingt um jeden Preis erreichen möchten. Das ist hoch unwahrscheinlich geworden, dass sie es erreichen werden. Und ich glaube auch tatsächlich, man wird davon abgehen müssen, die 2% wieder sehen zu wollen. Sonst riskiert man wirklich riesige Probleme im Finanzsystem.
Das heißt, es wäre durchaus sinnvoll, dass die Notenbanken vielleicht von ihrem Ziel abrücken und sagen, wir sind jetzt mit 3% zufrieden oder sowas.
Ne? Unbedingt, das wäre das eine. Und zum anderen hat man ja jetzt nochmal in die gegenwärtige kleinere Bankenkrise, noch kleinere Bankenkrise, die Zinsen ja nochmals erhöht. Also die EZB ja um 0,5% und die Fed nochmal um 0,25%. Viele sagen, das müsste man tun, damit das Vertrauen sozusagen nicht gänzlich verloren geht. Denn wenn sie nicht erhöht hätten, hätten sie damit symbolisiert, ja, die Probleme im Bankensystem sind bereits so groß, dass wir nicht mehr weiter erhöhen können. Aber ich glaube, das wird voraussichtlich, wenn die Kreditklemme und die Kreditkrise, die kommende, die klar zu sehen ist, wenn die ihre volle Wirkung entfaltet, dann wird das Ende der Zinserhöhung sein.
Wobei jetzt für die Anleger ist das ja vielleicht gar keine so schlechte Nachricht, dass die Notenbanken von ihrem sehr restriktiven Kurs abrücken, ne?
Genau, durchaus. Man sieht es ja auch, dass die Aktienbörsen sich verhältnismäßig gut halten bis jetzt. Das hängt natürlich davon ab, dass dem Fakt geschuldet, dass wir zu Ende des letzten Jahres einen extremen Pessimismus an den Finanzmärkten hatten. Der war geradezu auf nie dagewesenen historischen Niveaus. Das heißt, die Leute sind aus den Aktien ausgestiegen. Sie haben sehr, sehr viele Verluste gemacht in Technologieaktien, vielen anderen Papieren und so weiter. Und hatten auch sehr hohe Short-Positionen in den teilweise größten Tech-Titeln. Und das wurde ganz massiv dann Januar und bis Anfang Februar dann eingedeckt. Da gab es einen riesen Börsenaufschwung, mit dem keiner gerechnet hat, der im Wesentlichen auf technischen Faktoren beruht hat. Jetzt kommt es vorausschauend im Hinblick auf die Entwicklung der Aktienkurse darauf an, ob sich aus der Bankenkrise, die wir jetzt haben, eine große Kreditklemme, also ein Credit Crunch, wie die Amerikaner sagen, tatsächlich entwickelt. Und dafür gibt es doch schon eine nennenswerte Wahrscheinlichkeit. Denn schon vor den drei Bankenpleiten da in den USA sind die Kreditmanager der Banken schon deutlich restriktiver geworden. Und es zeichnet sich ab, dass sie jetzt in den nächsten sicher ein, zwei Quartalen massiv die Kreditschrauben anziehen werden.
Was ja durchaus gewünscht ist, wenn man jetzt auf die Notenbanken guckt, weil die Wirtschaft muss sich ja abkühlen, damit halt auch die Teuerungsraten runterkommen.
Genau, das ist völlig richtig. Aber man muss natürlich, wie gesagt, immer im Hinterkopf behalten, dass wir es mit 340 Billionen Schulden weltweit zu tun haben. Also damit Weltverschuldung bedeutet, um das vielleicht nochmal für die Zuseher auch nochmal zu sagen, es geht um die Staatsschulden, die Unternehmensschulden, die Privatschulden, also die Konsumentenschulden und die Schulden der Banken und Versicherungen, die addiert, sind auf 340 Billionen gestiegen. Das heißt, wir haben es nominal mit unglaublichen Werten zu tun. Ein Beispiel, alleine die amerikanischen Gewerbeschulden liegen bei ungefähr 3 Billionen. Davon im Übrigen auch fast zwei Drittel von den Regionalbanken finanziert. Also da lauert im Grunde genommen das nächste große Problem.
Also Gewerbeimmobilien sind dann sowas wie Lagerhäuser? Lagerhäuser sind immer andere, aber sind halt...
Lagerhäuser, Büros, alles, was man da so drunter subsumiert letztlich. Und da wird natürlich auch Corona-bedingt, in Anführungsstrichen, weniger Office Space sozusagen in den nächsten Jahren auch benötigt. Und insofern, da ist auch nochmal mit einem mächtigen Druck auf die Banken zu rechnen. Insbesondere auf die Regionalbanken, die ja im Moment zu der angeschlagenen Klasse gehören.
Weil es da zu Kreditausfällen kommen könnte.
Der Transmissionsmechanismus wird eben sein, dass die Regionalbanken die kleineren und mittleren Banken in den USA, um das vielleicht vorweg zu sagen, machen ungefähr ein Drittel des Kreditvolumens in den USA aus. Die sind sehr, sehr wichtig für das System, weil einfach, sagen wir mal, die kleinen Unternehmer und auch die Privatpersonen und so weiter sich doch nennenswert, dass eben ihre Kredite bei dieser Art von Banken eben holen. Und wenn Sie da eben, und das ist jetzt auch ein im Prozess sozusagen, und wenn Sie da eben wissen, dass nur 250.000 Dollar vom amerikanischen Staat abgesichert sind pro Konto, pro Kunde, dann ist es natürlich durchaus ein Trend für Leute, die eben 250.000 und mehr haben, das Geld gegebenenfalls in Wertpapiere anzulegen, vor allen Dingen eben in werthaltige Wertpapiere, die durch den Zinsanstieg natürlich auch lukrativ geworden sind. Und das hat man jetzt gerade die letzten 14 Tage, drei Wochen gesehen. Da gab es also Bewegungen bei zweijährigen Treasuries, die es nie gegeben hat in der Geschichte. Also 1,5% Zinsrückgang ist nur darauf zurückzuführen, dass in riesigen Mengen und riesigen Massen umgeschichtet worden ist von Bankkonten in sichere Wertpapiere.
Kreditrückgang meinen Sie jetzt bei den...
Genau, richtig, weil natürlich die Banken sehr zögerlich sind, Zinsen auf Konten, Sparkonten und so weiter zu geben. Das ist ja in deren Interesse, das so lange wie möglich nicht zu tun und dafür höhere Zinsen am Markt zu kassieren. Aber wenn Sie heute Amerikaner sind und haben 300.000 Dollar auf Ihrem Konto, ja, dann fragen Sie sich natürlich schon, soll ich die zu einem extrem niedrigen oder gar nicht vorhandenen Zins bei meiner Regionalbank liegen lassen? Wenn ich A, keine Absicherung über die 250.000 habe, B, keine Zinsen kriege, dann mache ich doch was anderes damit. Dann gehe ich entweder zu einer sichereren Bank und oder ich kaufe mir gleich noch zusätzlich Wertpapiere, die sehr sicher sind und wo ich einen vernünftigen Zins bekommen kann.
Genau, und die großen Banken, so JP Morgan und Bank of America, die hatten ja auch gewaltige Mittelzuflüsse. Das war sozusagen die eine Strategie.
Das ist die eine Strategie und die andere ist eben in sichere Wertpapiere, wo man einen entsprechenden Zins bekommt und eben nicht von der Deckelung dieser 250.000 Dollar Werthaltigkeit betroffen ist.
Und also kurzlaufende Staatsanleihen sind natürlich quasi kontoäquivalent, ne? Weil das Ausfallrisiko relativ klein ist.
Absolut, das Ausfallrisiko ist sehr klein, weil im Zweifel eben die Notenbank ja den Staat finanziert. Das hat sie ja auch nun 20 Jahre mindestens und ganz intensiv während der Covid-Krise gemacht.
Ja. Wobei wir natürlich da jetzt den US-Schuldenstreit haben, ne? Der im Sommer hochkochen könnte. Mal schauen, wie es dann mit diesen kurzlaufenden Staatsanleihen weitergeht, die dann womöglich nicht zurückgezahlt werden könnten im Extremfall, wenn halt das US-Finanzministerium keine neuen Schulden machen darf.
Sehr richtig. Es hat ja auch immer wieder Auseinandersetzungen gegeben zwischen den beiden Parteien. Aber wenn Sie sich die Historie anschauen, dann wurde zum Schluss natürlich immer sozusagen das Allgemeinwohl vor den Streit gesetzt. Und es kam immer zu einer Erhöhung der Schuldengrenze. Da wir gehen davon aus, dass es auch wieder ein Geplänkel geben wird, was vielleicht die Märkte mal temporär ein paar Wochen beeinflussen kann. Aber letztlich wird die zwangsläufig, damit man keine Systemkrise herbeiführt, wird die Verschuldungsobergrenze in den USA nach oben gefahren.
Sie sprachen jetzt schon die Gewerbeimmobilien an, wo es so die nächste Krise geben könnte. Was sehen Sie außer diesen Gewerbeimmobilien noch so als Risikofaktor, was da unter der Oberfläche jetzt schlummern könnte?
Also es ist ja so, wie gesagt, die Weltschulden sind 340 Billionen, aber natürlich in den USA ist ein ganz erheblicher Teil der Schulden, ich rechne so ungefähr mit 70 Billionen, die in den USA davon liegen, von den 340 Billionen. Und davon liegt auch ein durchaus anständiger Teil, nämlich um die 20 Billionen bei den Privatschulden in den USA.
Kreditkarten?
Die Kreditkartenschulden sind auf Höchstständen. Die sind ungefähr bei 1,2 Billionen. Die Automobilkredite sind auf Höchstständen. Die sind ungefähr bei 1,75 Billionen. Und die dritte Klasse muss ich jetzt kurz nachher nochmal überlegen. Aber entscheidend sind auch die Hypothekenkredite. Die sind bei über 12 Billionen. Und es kommt natürlich im Zuge dieser ganzen Vorfälle jetzt, insbesondere dann, wenn es einen Credit-Crunch geben sollte, also ein Kreditproblem bei den Banken, kommt es natürlich auch in dem Bereich zu Ausfällen.
Einfach auch da, weil halt die Refinanzierung teurer wird.
Genau.
Leute können sich das nicht mehr leisten,
ganz genau.
Also die Raten zu zahlen oder die höheren Zinsen und müssen dann sagen, sorry, dann ist das Auto halt weg, da sind die Schulden halt, also da kann ich meine Kreditkartenschulden nicht mehr bezahlen, dann bin ich halt insolvent sozusagen.
Oder? Genau. Und in Amerika ist es ja dann eben so, das ist auch ein entscheidender Unterschied zu Deutschland, dass der Schuldner dann eben den Schlüssel an die Bank abgibt und die hat dann das Problem.
Jetzt bei den Immobilien, dass sie dann Zwangsversteigerungen machen.
Ja, zum Beispiel. Genau. Also das ist natürlich jetzt eine Sache, die man beobachten muss. Und ja gut, wo könnten noch weitere Probleme entstehen? Natürlich bei den Schwellenländern. Ja, da hat ja sehr zu Recht der Ökonom, der Kenneth Rogoff, sehr, sehr stark darauf verwiesen, dass es ihn wundert, dass da noch nichts passiert ist. Weil wir haben natürlich da auch massive Dollarschulden vor allen Dingen. In den sehr, sehr vielen Schwellenländern massive Dollarschulden. Überhaupt eine sehr, sehr hohe Verschuldung. Also da könnte auch eine Schwellenländerschuldenkrise jederzeit ausbrechen.
Hatten wir ja schon mal gehabt, als
genau,
die US-Notenbank die Zinsen erhöht hat.
Das ist ungeheuer ruhig und je ruhiger es ist, desto größer sind oftmals die Probleme. Ja. Und insofern, ja, man wird da jetzt mal abwarten müssen, was die Notenbanken eben da in den nächsten Monaten machen werden, wie sich auch eben dann die Bankenkrise weiterentwickelt, was da im Detail dann noch an die Oberfläche kommt. Aber Sie dürfen davon ausgehen, dass bei 340 Billionen Weltschulden und einem dramatischen Zinsanstieg, dass dann nennenswerte Teile dieser Weltverschuldung sozusagen nicht den Wert haben, den sie vorgeben zu haben. Also da wird einiges dann eben korrigiert werden müssen. Und aufgrund der nominalen Größe kann das auch definitiv dann in Rezessionen führen.
Wäre die Rezession dann sozusagen das geringere Übel gegenüber noch stärkeren Zinsanhebungen?
Ja, sehr schwierig zu sagen, ehrlich gesagt. Ich glaube, da ist die Welt nicht richtig drauf gefasst, eine ernsthafte und schwere Rezession zu sehen. Was bei der Verschuldung tatsächlich nicht ganz klar ist, was sich dann systemisch und auch sonst alles daraus entwickelt. eindeutig, und das hat man jetzt auch sehr klar gesehen, und das ist auch natürlich ein Positivum, die Notenbanken retten das, was gerettet werden muss, und in Anführungsstrichen um jeden Preis. Das hat man gesehen. Man hat auch keine der jetzt pleitegehenden Banken sozusagen nicht gerettet, in Anführungsstrichen. Man hat zwar diesmal die Aktionäre auf Null fallen lassen, und im Falle der Credit Suisse hat man ja auch diese A1-Anleihen, diese Coco-Bonds verfallen lassen, die 17 Milliarden. Also es gab schon auch ein paar Schäden, aber letztlich werden die Notenbanken alle Banken letztlich retten, und wahrscheinlich wird es auch auf eine erweiterte Garantie der Konten über die 250.000 US-Dollar hinaus kommen seitens des Staates. Das ist im Moment ja noch nicht, es gibt noch keine allumfassende Garantie für die Bankguthaben, aber je nachdem, wie sich die Krise entwickelt und was noch passiert, rechnen wir schon damit, dass das durchaus kommen kann.
Und Ihre Empfehlung an die Notenbanken wäre jetzt auch, jetzt mal Pause zu machen mit den Zinserhöhungen oder möglichst bald auch die wieder zu senken?
Unbedingt die Füße stillzuhalten und abzuwarten, sozusagen welchen Beitrag das Bankensystem liefert, die Inflation zu senken. Das wird ein nicht unerheblicher Beitrag sein, indem sie eben deutlich weniger Kredite geben, die Anforderungen an die Kreditnehmer massiv erhöhen werden. Also da wird es im Bankensystem wird sich da einiges entwickeln. Und insofern, ja, die Konjunktur dürfte tatsächlich stark unter Druck geraten. Und das ist natürlich dann auch der Link zur Börse, die das gegenwärtig noch nicht antizipiert, aber die dann durchaus im zweiten Halbjahr dann sehen kann, dass es hier doch zu deutlichen Wirtschaftsabschwächungen führen kann. Und damit natürlich dann auch die Gewinnentwicklung der Unternehmen und die heutigen Gewinnschätzungen viel zu hoch sind und damit auch die Bewertungen der Börsen zu hoch sind. Positiv muss man natürlich auch anmerken, es gibt auch durchaus für die Weltwirtschaft einige Hoffnungspunkte in Anführungsstrichen. Das ist zum einen die asiatische Situation, primär mit China. Dort ist eindeutig eine Erholung zu sehen, wobei die aus unserer Sicht nicht so dramatisch stark werden wird, wie das in der letzten Finanzkrise der Fall war, wo China ja letztlich fast die ganze Welt sozusagen rausgezogen hat. Dafür hat China doch intern mit dem Immobilienmarkt und einigen anderen Problemen zu kämpfen. Zwar möchten sie schon ein Wachstum von ungefähr 5% in diesem Jahr erreichen, aber das dürfte recht anspruchsvoll sein, weil der Konsum in China ja nur etwa 40% beträgt. Das muss man wissen. Der ist natürlich im Westen, also der Konsumanteil am Bruttosozialprodukt ist im Westen natürlich deutlich höher, zwischen 60% und 75%. Sodass also nur die Tatsache, dass die Leute jetzt aus Covid wieder entlassen sind, wird die chinesische Wirtschaft nicht gewaltig stimulieren, sondern die braucht natürlich eine funktionierende und möglichst gute Weltwirtschaft aufgrund ihres sehr, sehr hohen Exportanteils. Und wenn sich hier eine Abschwächung der Weltwirtschaft zeigt, speziell dann eben auch in den USA, dann wird eben das chinesische Wirtschaftswunder uns diesmal nicht aus der Krise in diesem Ausmaß ziehen. Es wird sicherlich die Weltwirtschaft etwas unterstützen, das ganz bestimmt. Aber, und das muss man auch dazu sagen, wir machen natürlich weiter mächtig Schulden auf der Staatsseite. Und das wird auch dafür sorgen, dass die Inflation nicht so schnell runterkommt. Ja, wir haben ja riesige Programme, die wir da auflegen, eins nach dem anderen, die USA auch wieder. Und hier in Deutschland hatte ich ja bei meinem Interview im Juli darauf hingewiesen, als es damals noch von Regierungsseite hieß, nein, also wir machen da keine neuen Schulden und so weiter. Da hatte ich, wenn Sie sich vielleicht erinnern, gesagt, dass der gute Herr Lindner vielleicht noch ein paar Wochen Zeit hat. Und dann merkt er, dass er zur Verhinderung von sozialen Unruhen in Deutschland massive Programme auflegen muss, um Energiepreise, Strompreise und so weiter zu decken. Und so ist es dann auch gekommen. Wir nennen das einfach Sondervermögen. Ja, also es sind halt ein paar hundert Milliarden, die wir da aufnehmen. Ja, wir tun das halt in die Kiste Sondervermögen. Letztlich sind es nichts anderes als neue Schulden, die auch durchaus konjunkturwirksam sind, weil die Leute ja weniger bezahlen und entsprechend mehr Geld in der Tasche behalten. Es ist ja auch interessant, dass wir unser zweites Interview jetzt hier an einem Tag machen, wo im Grunde genommen in Deutschland alle Räder stillstehen. Das ist ja auch eine Folge der ganzen Entwicklungen, die es gegeben hat, dass die Menschen sich einfach diese ganzen hohen Preise, deutlich erhöhten Preise, vor allen Dingen eben im Nahrungsmittelbereich, Energiebereich und so weiter, nicht mehr leisten können und dementsprechend natürlich zu sehr hohen Lohnforderungen, Lohnausgleichsforderungen durch die Gewerkschaften kommt es. Und das ist ein Grund, warum wir eben da heute jetzt überall einen Stillstand haben. Ja.
Genau, also heute ist der 27. März, wo der große Streik ist, Bus, Bahn, Flughafen. steht glaube ich, auch alles still.
Ja, überall. Alle Flughäfen stehen auch still. Ja. Ja, genau. Aber wie gesagt, es gibt durchaus eben auch ein paar Punkte, die Wirtschaft vielleicht nicht irgendwie sofort absacken lassen. Dazu zählen eben die Staatsverschuldung. Dazu zählt eben auch, dass die Leute jetzt doch deutliche Lohnerhöhungen bekommen.
Was aber wiederum schlecht für die Teuerungsrate ist.
Was für die Teuerungsrate durchaus, was den Konsum eben stützt und die Inflation nicht so schnell nach unten bringt. Ja, und so haben wir da dann auch ein paar Gegengewichte. Trotzdem dürfte sich das Thema Liquidität und Liquiditätsverknappung seitens der Banken, das dürfte sich als schwerwiegender herausstellen. Und das dürfte die Oberhand gewinnen im Verlauf des Jahres und damit schon eine nennenswerte Rezession herbeiführen.
Genau, also hatten Sie ja eben gesagt, dass im zweiten Halbjahr nochmal rumpeln könnte an der Börse, wenn sie jetzt eben die Meinung durchsetzt oder quasi ins Bewusstsein kommt, oh, die Gewinnschätzungen sind viel zu hoch, dann geht es nochmal runter mit den Kursen.
Das ist durchaus möglich, ja, durchaus möglich. Aber wie gesagt, man kann sich ja auch breit diversifiziert aufstellen in dem Umfeld. Unter anderem in Gold zum Beispiel, das hatten wir auch bei unserem letzten Interview. Im Gespräch.
Hat auch wieder hervorragend funktioniert,
genau.
Während den turbulenten Bankentagen.
Durchaus, also da sollte man auf jeden Fall, weil eben auch das System, es wird in jedem Fall durch die Notenbanken gerettet. Alle Banken werden gerettet und so weiter. Man wird hier enorme Liquiditätsmengen aufbringen müssen. Sie haben es ja auch gesehen, die amerikanische Notenbank hatte ja mit dem sogenannten Quantitative Tightening, also der Verkürzung ihrer Bilanz angefangen, hatte da schon etwa 600 Milliarden seit Sommer letzten Jahres tatsächlich aus der Bilanz wieder Wertpapiere verkauft und Liquidität dem Markt entzogen. Und jetzt durch die Bankenkrise ist eben innerhalb von 2 Wochen haben wir 400 Milliarden Erhöhung. Also das 2/3 des ganzen Rückgangs der Bilanzsumme sind innerhalb von 14 Tagen oder von wenigen Tagen sogar, muss man sagen, wieder rückgängig.
Ja, wenn man es jetzt grafisch anschaut, geht es ja so und dann so.
Ganz genau, genau. Und das ist natürlich, das ist eben auch ein Zeichen, dass in jedem Fall inflationiert werden wird. Sie wissen es ja, Sie haben es ja auch im letzten Interview auch nochmal wiederholt, zum Schluss sozusagen. Wir bei PSM vertreten seit fast 30 Jahren die Meinung, das System ist eben so hoch überschuldet und überschuldet sich immer weiter, dass es nur inflationieren oder bankrott gehen kann. Das heißt, das ist das Schicksal der Weltwirtschaft. Entweder wir inflationieren jedes Mal aufs Neue oder wir gehen tatsächlich bankrott. Hätten wir jetzt nichts unternommen bei der Credit Suisse, hätten wir keine Bankenkreditlinie eingeräumt bekommen von der Fed, um die im Verlust notierenden Staatsanleihen und Hypothekenanleihen quasi zum vollen Wert bei der Fed zu beleihen.
Bei der Silicon Valley Bank sind Sie jetzt, ja.
Ich bin generell bei den Banken. Das haben ja alle Banken das Recht, sich sozusagen für Wertpapiere, also Staatsanleihen und Hypothekenanleihen, die im Verlust sind, bei der Notenbank abzugeben und dafür eben 100%
Ich meine nur, es wurde ja im Zuge der Silicon Valley Bank-Krise aufgelegt, dass die
Fed... Damit es keinen weiteren Fall gibt von Banken, die eben enorme Verluste bei Staatsanleihen und Hypothekenanleihen gemacht haben. Ne? Also da glaube ich, kennt die Fantasie der Notenbanken zum Schluss keine Grenzen, letztlich das System zu stabilisieren. Ja. Deswegen inflationieren oder bankrott gehen, das ist eigentlich das, was die Zuseher sich im Wesentlichen merken müssen. Wir werden bei jeder Krise einfach noch viel höhere Gelder aufwenden und leider eben auch werden die Spekulationen und die Fehlspekulationen der Banken und auch von vielen Institutionen eben dann sozialisiert. Das ist sozusagen der traurige Teil. Das heißt, die Staaten werden zum Teil sich eben auch an diesen Rettungen wieder beteiligen und damit werden natürlich die Steuergelder der Leute zum Teil dafür verwendet, Spekulanten und gierige Banken sozusagen zu retten oder zu stabilisieren. Das ist natürlich letztlich irgendwo unfair, keine Frage, aber es ist nicht anders machbar, weil eine systemische Krise würde dann alle in einem Ausmaß betreffen, wie sich das gar keiner vorstellen will.
Also die Crash-Propheten haben doch recht, die sagen, eines Tages kommt es zum großen Knall, weil das System nicht weiter so fortgeführt werden kann mit immer neuen Schulden, immer mehr Inflation.
Also das System kann sicherlich noch einige Runden geschoben werden. Also da sind wir bei PSM sehr davon überzeugt, weil die Notenbanken können Liquidität unendlich drucken. Sie können den Staaten unendlich Geld zur Verfügung stellen, sich zu verschulden. Also die nächste Runde sozusagen, die hat im Grunde genommen schon begonnen, die nächste Liquidisierungswelle der Notenbanken hat im Grunde genommen jetzt schon begonnen, auch wenn es, wie gesagt, nochmal zwei Zinserhöhungen gab, weil es ist hoch unwahrscheinlich, dass in die kommende Kreditkrise, die sich abzeichnet für die nächsten Quartale, die Notenbanken die Zinsen weiter erhöhen werden. Das ist kaum denkbar, würde sonst zu noch größeren systemischen Problemen im Bankensystem führen.
Fassen Sie noch mal kurz zusammen, was der Anleger jetzt in dieser Situation am besten machen sollte. Sie hatten das immer so punktuell schon mal angesprochen. Ja. Lassen Sie uns das noch mal so an einer Stelle zusammenfassen.
Genau. Also es gibt natürlich, wie Sie ja selber wissen, nicht den Anleger schlechthin. Ne? Wir bei PSM, wir sind eine wertorientierte und vorsichtige Vermögensverwaltung. Also für vorsichtige Charaktere, die sollten zum Beispiel schon mal das ganze Bankenliquiditätsrisiko ausschalten. Das können sie dadurch tun. Jedes Konto ist ja nur mit 100.000 Euro staatlich gesichert. Darüber hinaus gibt es noch eine Einlagensicherung der Banken, die aber natürlich angesichts der Größe der Einlagen unmöglich das leisten kann, was sie vorgibt zu leisten. Das heißt, wenn man auf Nummer sicher gehen will, lässt man nicht, egal wie groß das liquide Vermögen eines Vermögensinhabers ist, lässt man nicht mehr wie 100.000 Euro auf dem Konto und investiert als Liquiditätsersatz tatsächlich, so machen wir es bei PSM auch, in kurzlaufende Staatsanleihen. Das können Dollaranleihen sein, das können auch natürlich schwerpunktmäßig dann Euro-Bundesanleihen sein, die eben eine kurze Laufzeit haben. Da kriege ich auch schon 2,5 bis 3% Zins. Das hat ja den Nebeneffekt, dass ich ja ohnehin im Moment bei den Banken noch fast keinen Zins für meine Konten und Sparguthaben kriege. Das heißt, ich verringere mein Risiko und kriege dafür sogar noch mehr Zins. Also das ist ein erster ganz vernünftiger Schritt. Dann kann man auch durchaus eben schon in die ein oder andere Unternehmensanleihe von Unternehmen, die vor allen Dingen konjunkturell keine großen Probleme kriegen werden, investieren. Da sind auch die Renditen bei 3 bis 4%. Das ist durchaus bei sinkender Inflation, kann das schon bis zu einem Inflationsausgleich gehen, vielleicht Ende des Jahres, wenn wir die Inflation Richtung 4% nach unten kriegen, was wahrscheinlich ist. Also das ist durchaus eine Möglichkeit. Dann investieren wir bei PSM auch in Konjunktur. Unabhängige Aktien. Es gibt natürlich auch einige Branchen, wie beispielsweise die Pharmabranche, aber auch andere, Gesundheitsbranche etc., die weniger abhängig sind oder gar nicht abhängig sind von der Konjunkturentwicklung. Denn die Konjunkturentwicklung, wie gesagt, im zweiten Halbjahr, die ist eben vor dem Hintergrund einer sich verschärfenden Kreditkrise durchaus mit Schwierigkeiten behaftet. Und deswegen eben in Branchen investieren, die mit Konjunktur wenig zu tun haben. In gut bewertete Unternehmen, die solide bewertet sind, die auch eine solide Dividende zahlen, da kann man gut überwintern, in Anführungsstrichen. Und auch das Gold sollte bei jedem Anleger möglichst in physischer Form eine große Rolle spielen. Denn das Gold wird in jedem Fall profitieren. Die Realzinsen werden voraussichtlich negativ bleiben, denn die Zinsen dürften irgendwo im Verlauf des zweiten Halbjahres tatsächlich bereits wieder gesenkt werden. Auch wenn die Notenbanken das jetzt nicht wahrhaben wollen, kann die Kreditkrise da einen ganz erheblichen Auslöser dafür darstellen, dass die Zinsen entsprechend wieder gesenkt werden. Und das hilft Gold im Regelfall, wenn die Zinsen dann wieder runtergehen. Und ich glaube, das ist auch schon eine gewisse Antizipationsbewegung, die man jetzt gerade in den letzten Wochen sieht im Gold, dass eben antizipiert wird, die Notenbanken können so nicht weitermachen und der Zins wird voraussichtlich eher tendenziell zurückgehen. Und auch die neue Liquiditätsschwemme der Notenbanken wird das Gold ganz sicher unterstützen. Also das ist auch noch eine Möglichkeit. Also wie gesagt, Kontenliquidität möglichst niedrig halten, der Liquiditätsersatz in kurzlaufende Bundesanleihen, dann auch einige Unternehmensanleihen, Gold und konjunkturresistente Aktien. Das ist ein gutes Gemisch für einen konservativen Anleger. Sonst haben Sie natürlich immer die Möglichkeit, als privater Vermögensinhaber oder auch als institutioneller Vermögensinhaber mit Ihrem Geld zu spielen. Sie können bei Bankeinbrüchen Bankaktien kaufen, in der Hoffnung, dass sich das alles wieder erholt und so weiter. Aber das ist eben nicht unsere Art der Verwaltung. Und klar sind da die Möglichkeiten auch zum Teil da, enorme Gewinne zu machen. Ja, bei den Schwankungen, die beispielsweise eben Banken und andere Branchen im Moment haben, wenn man da zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Sachen macht. Nur wer weiß schon immer, wann der richtige Tag dafür ist und wer weiß, wie dann eben Kursentwicklungen bei Deutsche Bank und anderen weitergeht. Ja. Ist das jetzt schon tief oder ist das hoch? Das weiß letztlich keiner. Ja. Und insofern, wer spekulieren will, kann das natürlich in so einem Umfeld hervorragend tun, weil die Volatilität dramatisch steigt. Aber wie gesagt, das ist natürlich dem persönlichen Charakter unterworfen. Ja.
Herr Boxmüller, vielen Dank.
Danke.